Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und er ist mir zugeschaltet, Österreichs Top-10-Sommelier aus der wunderschönen Südsteiermark, wie wir gleich wieder hören werden. Und wir gehen in eine weitere wunderschöne Weinregion Österreichs ins Burgenland und begrüßen dort Martin Lichtenberger von Lichtenberger Gonzales. Ich bin sehr stolz, freue mich und sage Hallo und Olla und jetzt erstmal René, damit wir deine Stimme zuerst hören und erkennen. Hallo.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Ich bin heute das erste Mal wieder ein bisschen nervös, weil das Weingut Lichtenberger Gonzales, die Adriana und der Martin, begleiten mich jetzt schon seit 10, 15 Jahren mit ihren fantastischen Weinen. Und es ist ja von einer meiner Herzensherkünfte. Und es ist ja wirklich das Weingut, das ich immer, egal wo ich hingehen werde, immer auf der Weinkarte haben werde. Und warum das so ist, werde ich gleich erzählen. Aber jetzt ist einmal der Wichtigste, der Martin. Martin, grüß dich und habe die Ehre. Und wie geht's dir überhaupt?
Ja, grüß euch, danke für die Möglichkeit, bei euch im Podcast zu sein. Ich komme frisch aus dem Weingarten, wir haben gerade letzter Tag Rebschnitt und heute auch schon begonnen mit einer Anbinden der Reben an den Bindedraht. Freue mich jetzt auf ein nettes Gespräch mit euch.
Das werden wir haben. Und die Freude ist wirklich groß. Ich darf sagen, dass der René tatsächlich, als wir begonnen haben, und wir machen das jetzt schon über 2 Jahre, René, dass wir damals schon immer Lichtenberger Gonzales auf dem Schirm hatten. Das war auf Renés Wunschzettel, schon von Anfang an. Wie du es gesagt hast, René, es begleitet dich immer.
Und warum begleitet es mich immer? Weil sie haben verstanden, Weine sprechen zu lassen, wie der Weingarten ist, wie die Herkunft ist. Und der Martin und der Trana reden nicht nur drüber, sie machen es halt auch. Und mein Herzenswein ist ja wahrscheinlich der ja der Ortswein wahrscheinlich ist, aber das wird uns der Martin dann erklären, warum es nicht wirklich ein Ortswein ist. Der Leiterberg, der DRC Rot, das ist ja mein absoluter Lieblingswein. Warum? Weil er einfach den Leiterberg perfekt herzeigt und einfach das, was up to date ist. Eleganz, Frische, Dichte und Trinkfluss ohne Ende präsentiert. Aber jetzt müssen wir kurz einmal darauf eingehen, warum heißt du überhaupt Lichtenberger Gonzales, oder warum heißt das Weingut überhaupt Lichtenberger Gonzales? Und die Adriana ist da, die wird im Hintergrund sitzen und wird die anfeuern, aber jetzt ist der Martin einmal da. Und wird jetzt erzählen, warum das so ist.
Das ist eine kleine Love Story. Oh. Vielleicht. Wir haben ja beide im Zuge unserer Ausbildung Praktikum absolvieren müssen im Ausland. Und für mich ist da zum Beispiel auch klar gewesen, also laut Uni wäre eigentlich verpflichtend gewesen, dass ich mein Praktikum in Ungarn absolviere. Und ich konnte aber nie weg von zu Hause, weil die Mama das Weingut mit meinem Onkel da im Nebenerwerb geführt hat und ich eigentlich schon seit Beginn an immer da mitgearbeitet habe und das natürlich, ja.
Also du wärst quasi eigentlich sonst nur über die Grenze gegangen, weil es ist ja nicht weit weg von euch, Ungarn.
Genau. Und okay. Wenn man dann denkt, also wenn ich schon weg muss, dann will ich weit weg und will auch was sehen und habe mich dann quasi für Kalifornien beworben. Da hat es halt keine Möglichkeit gegeben, da irgendwie ein Weingut auszusuchen. Und wir sind dann beide beim Weingut untergekommen. Ich war beim Weingut, das Hartford Family Winery geheißen hat. Und die Adriana war halt im Mutterkonzern. Und Cellar Masterin, die war quasi die Host, also Host Family von der Adriana. Und da sind wir uns dann zwangsläufig irgendwann über den Weg gelaufen und das war 2007. Ah. Und dann haben wir noch einen Roadtrip gemacht durch Kalifornien. Die Adriana ist dann nach Neuseeland weiter gereist und hat sich das quasi die nächste Ernte dort absolviert und ich bin zurück und habe mein Masterstudium begonnen. Und dann ist sie 2008 nach Österreich gekommen und seit 2008 eigentlich fest verankert in der österreichischen Wein- oder Winzerschaft.
Ach, schön. Ja, bienvenido nochmal nach ungefähr 20 Jahren. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und ab wann gab es dann das Label? Also was ich ja wirklich wunderschön finde, also eure Flaschen total clean, schön, minimalistisch, aber trotzdem sehr prägnant. Also Lichtenberger Gonzales, wann war da die erste Ernte beziehungsweise dann wirklich die erste Flasche auch für uns Weinliebhaber im Verkauf?
Also wir sind 2009 gleich richtig groß eingestiegen. Und haben Leiterberg Weiß war unser erster Wein und mit 2009 mit Weiß der erste Jahrgang, den wir am Markt gebracht haben. Und da haben wir 300 Flaschen gefüllt.
Gewaltige Menge.
Oh! Das war, ja, riesig. Und das war der erste Wein, den wir abgefüllt haben. Aber mit dem ersten Jahrgang auch definitiv gleich mit den Etiketten. Da haben wir uns sehr viel Zeit genommen. Das hat fast über ein Jahr gedauert, bis die Etiketten fertig waren, weil wir natürlich den Wein produziert haben, also 2009 der Jahrgang, der ist ja dann erst 2010 am Markt gekommen, das heißt, wir haben von 2009 bis 2010 Zeit gehabt, die Etiketten zu gestalten, haben dann auch meinen Namen, also wir waren schon relativ weit mit anderen Etiketten, haben dann einmal den Reset-Knopf gedrückt und dann haben wir das finale Etikett, was wir jetzt auf unseren Flaschen haben, quasi ja entwickelt und ja minimalistisch. Aber trotzdem war die Idee, die Adriana dann auch sofort mit einzubinden und deswegen seit Beginn heißt es Weingut Lichtenberger Gonzales. Du siehst aber trotzdem, dass die Makerl auf der Flasche schon getrennt sind.
Und jede, die Briefmakerl.
Die Briefmakerl, genau. Und jede Person da eigentlich selbstständig zu erkennen ist, aber man trotzdem miteinander verbunden ist, weil natürlich jede Person da irgendwie so seine eigene Idee in die Weine und ins Weingut mit einbringt. Und dann oben ganz minimalistisch der Name des jeweiligen Weines und die jeweilige Flaschennummer mit der Gesamtmenge an gefüllten Flaschen, um zu zeigen, dass das kein Industrieprodukt oder Projekt ist.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall später nochmal eingehen, weil das habe ich gesehen bei sehr, sehr vielen, aber tatsächlich nicht bei allen. Das finde ich sehr gut, wenn man es einmal weiß, wofür es auch steht. Ich meine, der René als Experte weiß sowas immer. Aber ich muss jetzt natürlich eine Frage stellen, weil ich liebe ja Spanien als Weinland. Der René weiß das. Ich bin damit quasi geworden, also in dem Moment, wo man Alkohol trinken darf. Und das für mich ist es sehr rot, sage ich jetzt einmal. Also ich bin in Spanien sehr durch füllige Rotweine geprägt worden. Und ist es ein bisschen so, dass das Rot und das Blau, ist das auch so eure, sind das vielleicht eure Gene oder eure Herkünfte, dass die Adriana so ein bisschen mehr Faible für Rot hat oder hatte und du mehr für Weiß? Und wie ist es jetzt in eurem Weingut? Wie viel Prozent macht Rot und wie viel macht Weiß aus?
Also ich muss sagen, dass wir zum Glück relativ klassisch aufgestellt sind mit so 50% Weißwein und 50% Rotwein.
Ah, cool.
Und du musst ja bedenken, dass das Leitergebirge oder der Leiterberg relativ divers ist. Also es ist nicht runterzubrechen auf nur eine Rebsorte. Das geht vielleicht noch mehr im Rotweinbereich, was für uns definitiv der Blaufränkisch ist. Aber im Weißweinbereich hast du natürlich verschiedenste Sorten, angefangen vom Neuburger, Weißburgunder, von einem Welschriesling zu einem grünen Veltliner, der eine relativ große Tradition hat bei uns. Und dann natürlich noch die gemischte Satzweingärtner, die eine Riesentradition haben bei uns im Gebiet. Und wir haben, ich glaube, der Start weg, also von der Familie, waren es so 1,5 Hektar, schwache 2 Hektar. Was quasi der Ausgangspunkt war, weil wir in ein bestehendes Weingut reingearbeitet haben, das eben von meiner Mama und von meinem Onkel geführt war und dann aus dem Weingut quasi Lichtenberger Gonzales entstanden ist. Und Ja, natürlich mit der vollen Unterstützung der ganzen Familie. Und das war Leiterberg 2009, war dann eben der erste Gehversuch mit den Etiketten, und sukzessive ist dann die Brand oder das Weingut Lichtenberger González quasi bekannter worden. Wir haben dann alle Flächen quasi von meiner Mama und von meinem Onkel dann übernommen, haben dann noch Flächen zugepachtet, ein bisschen was gekauft, aber der Bestand an sich von unseren Weingärten, das ist sehr alt. Also wir bewirtschaften jetzt 8 Hektar, von den 8 Hektar sind 0,8, also so 10% ist neu gepflanzt und der Rest ist mindestens 30 Jahre alt, 40 Jahre alt.
Ja, und das macht ja das Ganze dann aus, warum diese Blaufränke dann auch diese Herkunft, diesen Herkunftsgedanken auch drinnen haben. Weil wir müssen jetzt über den Leiterberg reden, weil das ist ja für mich sicher einer der spannendsten Herkünfte, was wir im Burgenland haben. Und wir reden über den Leiterkalk immer. Aber dieser Leiterkalk ist ja bei euch vertreten. Habt ihr noch andere Bodenformationen? Und wie schaut es bei euch im Weingarten speziell aus?
Ja, also ich glaube, die Tiroler und Vorarlberger und so, denen kostet es ein Lächeln jetzt. Aber das Leitergebirge ist ja wirklich der letzte Ausläufer der Alpen. Das heißt, als Kerngestein hast du eben nur den Schiefer. Und dann musst du dir das so vorstellen, dass quasi überall dort, wo Brandungszone war früher, hat es Korallenriffe gegeben, Muschelbänke, Tiere, die sich da angesiedelt haben, die sind dann abgestorben oder gestorben, haben dann quasi den Schiefer bedeckt und deswegen können wir mit Kalk und Schiefer arbeiten. Und desto höher man raufkommt aufs Leitergebirge und dann quasi von dieser Brandungszone rausgeht, dann ist rein Schiefer, das reine Urgestein. Überall dort dann an den Hängen und dann, wenn es weiter runter geht in die Ortschaft, dann kommt es halt immer darauf an, aus welchem Graben oder von welchem Hang welches Material rausgewaschen wurde. Mhm. Und es kann auch passieren, dass wir quasi in einer Lage, die da jetzt in der Nähe von unserem Weingut ist, wo wir jetzt weiter im Zentrum von Breitenbrunn sind, abgewitterter Schiefer ist, aber der ist angeschwemmt worden, eben von den höheren Lagen. Und beim Kalk ist es ganz spannend, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, weil jeder Hang eigenständig ist. Es hat jeder Hang eine eigene Kalkstruktur, das heißt, bei einem ist es wie so ein Kalkgranulat, beim anderen ist es faustgroße Steine, beim anderen liegen autogroße Steine drinnen oder Felsen drinnen oder hausgroße Felsen. Und das hat eine ganz andere Ausprägung. Und zusätzlich haben wir noch das Glück, dass wir unterschiedliche Ausrichtungen der Weingärten haben, mit denen wir uns noch mehr spielen können. Und natürlich dann auch die Höhenmeter, auch wenn es jetzt bei uns nicht sehr weit rauf geht. Aber wir haben dann natürlich die Kühle des Waldes, der uns da hilft. Und wir können dann eigentlich weit raufgehen mit den Flächen, weil es auch sehr viele Brachen gibt, die man bepflanzen kann. Alte Weingärten haben wir übernommen, sehr viel, die erhaltungswürdig waren. Und also wir reden da wirklich von Weingärten, die erhaltungswürdig sind aus unserer Sicht, wo uns andere vielleicht schon den Vogel zeigen und sagen, das macht keinen Sinn nicht, haben wir wieder bewirtschaftet. Und das war so die Idee der letzten Jahre, weil wir natürlich mit der alten Genetik, mit den alten Weingärten einfach ganz andere Ergebnisse bringen. Da hast du natürlich keine hohen Erträge nicht, aber du hast totale Konzentration. Und das ist unser Ziel.
Und du hast eine ganz andere Energie in diese Weingärten. Und das ist eben, jetzt haben wir über mein Lieblingswein ist ja nicht nur der Leiterberg Rot. Wir kommen ja zum Abschluss dann zu einem meiner absoluten Lieblingsweine, der Tres Cuartes, wo wahrscheinlich die Adriana da die Federführende wahrscheinlich, aber über das werden wir dann später reden. Was ja mich immer fasziniert, ist ja das Thema Neuburger. Neuburger Weißburgunder, das sind ja die Rebsorten, die berühren mir unglaublich, weil in dieser Feinheit, weil Neuburger ist ja immer so eine Rebsorte für mich, wo ich sage, ja, kann gut sein, aber wenn es für euch kommt, ist es halt richtig, richtig gut. Und das Thema Weißburgunder ist ja auch so eine Riesenthematik, aber ich glaube, da passt aber auch die Herkunft richtig gut zusammen. Und Jetzt muss man dann erklären.
Achtung, René, ja. Jetzt nicht springen.
Warum?
Eine, weil ich ja, mich sag. Da so drüber freue. Aber bitte, ja.
Na, sag.
Ja, Neuburger Weiß. Du weißt, ich bin ein großer Neuburger-Fan. Es gibt ihn kaum noch. Und bei euch gibt's den eben in pur und ist auch Leiterberg DAC. Und da möchte ich einfach wissen, ich als Weinliebhaber, als Neuburger-Liebhaber, wird das so bleiben? Ist diese Diva im Weinberg, ist das was, was ihr weitermachen werdet? Welcher Jahrgang ist das jetzt gerade? Worauf kann ich mich als nächstes freuen?
Ja, René, ich glaube, dass die zwei richtigen Sorten angesprochen mit Neuburg und mit Weißburgunder, die einfach den Vorteil haben, dass sie total ehrliche Rebsorten sind. Und es ist einfach Fakt, also wenn das natürlich auf sehr wüchsigen Böden steht, auf fetten Böden, auf Böden, die jetzt vielleicht nicht so viel Struktur haben, dann wird das sehr schnell nichtssagend. Und bei uns steht das eben der Neuburg auf Kalk, genauso wie der Weißburgunder.
Darf ich kurz fragen, ist es Kalk oder ist Kalk gleich Muschelkalk? Weil ist nicht jeder Zuhörer so genauso wie ich bewandert. Wenn wir von Kalk sprechen, können wir sagen, der Ursprung ist Muschel? Oder nur damit ich das verstehe, woher für mich dann so diese...
Nein, das ist definitiv Muschel, weil wenn du zu uns aufs Weingut kommst und durch die Weingärten spazierst und die Aufmerksamkeit dem Boden schenkst, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit auch Muscheln finden. Ne? Und das ist definitiv Muschelkalk.
Und begünstigt meine beiden Lieblingssorten, Neuburger und Weißburgunder.
Genau. Und wir sind total happy dort, wo die Weingärten stehen. Der Weißburgunder steht am unteren Edelgraben und Neuburger steht auf zwei verschiedenen Kalklagen. Das sind zwei Parzellen. Ja, es hat eine kleine Änderung gegeben, jetzt die letzten mit Jahrgang 24, also Leiterberg Weiß wurde zu Neuburger.
100% Neuburger.
Ja, also jetzt nicht von der...
Oder beziehungsweise müsst ihr nicht, oder? Ah, ich weiß es nicht. René, du merkst, ich reite mich wieder rein.
Nein, also jetzt nicht wegen der Rebsorte, sondern bezeichnungstechnisch sind wir seit diesem Jahr kein Mitglied mehr von Leiterberg. Und wir haben jetzt uns dazu entschlossen, die Weine unter der Rebsorte wieder abzufüllen. Das war nicht das Ziel. Also wir haben die letzten Jahre eigentlich nie Rebsorten auf unseren Weinen stehen gehabt. Aber die Entwicklung war jetzt so. Und jetzt gibt es eben Weißburgunder, Neuburger als Rebsortenweine jetzt anstatt eben jetzt dem Leiterberg DRC.
Das darf ich nur fragen, das ist jetzt ab Jahrgang 25 oder ab Jahrgang
24?
Ab Jahrgang 24 heißt, ihr seid vom DRC-System zurückgetreten.
Genau.
Das heißt, Prüfnummer werdet ihr auch keine haben, ist klar, wenn ihr kein DRC-System habt.
Ja.
Und das heißt dann auch, wenn wir dann weitergehen, die Riede vor der Brunn, ist ja auch keine. Ist das eine echte Riede eigentlich oder ist das eh schon ein Wortspiel, damit es eben nicht einpasst in das DRC-System? So, ich frage immer drei Fragen auf einmal.
Genau.
Aber deswegen, deswegen hast du dann eine Zeit zum Beantworten.
Ja. Nein, du, das war eine persönliche Entscheidung und wir sind total fein, aber wir wollen jetzt mal eine Entwicklung abwarten, in was für Richtung es sich das entwickelt und kann auch einen Weg zurückgeben, also das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Und wir haben das jetzt versucht, einmal, also den Einstieg als Muschelkalk, dann in der Mitte gibt es den Weißburgunder, Neuburger, Blaufränkisch dann in Zukunft auch. Bis wir da aber zum Jahrgang 24 kommen, dauert es noch eine Weile und dann müssen wir uns dann erst später damit auseinandersetzen.
Mhm. Und für mich als Konsument heißt das, ich finde es sowieso, für mich, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil es meine Lieblingsrebsorten sind, einfach, ich habe es in Zukunft dann oben stehen, ich bekomme einen Weißburgunder, ich bekomme einen Neuburger, ich bekomme Muschelkalkweiß, das ist quasi dann aber kein gemischter Satz, oder? Sondern die Reben stehen nicht gemischt, sondern das ist ein Cuvée. Jetzt muss ich wieder aufpassen, Assemblage, Achtung, keine Ahnung. Was ist Muschelkalkweiß, der Einstieg dann?
Also bei Muschelkalk ist es so, dass das immer unser Einstieg ist. Das gibt es in Weiß, Rot und Rosé und beschränkt sich eigentlich auf autochtone Rebsorten im Gebiet. Und im Weißweinbereich ist es Grüner Veltliner, Weißburgunder und Welschriesling und dann natürlich auch ein paar Weingärtner, wieder mit denselben Rebsorten, mit Grüner Veltliner, Weißburgunder und Welschriesling, die als gemischter Satz mehr oder weniger gepflanzt wurden. Und das wird dann separat, bei uns wird das immer separat ausgebaut. Muschelkalk ist immer im Stahl und ein Teil im Holz. Das bleibt ein Jahr im Fass auf der Vollhefe, wird dann gezogen und dann erst im Juni, Juli des darauffolgenden Jahres miteinander verschnitten. Und das ist dann unser Muschelkalk.
Auch bei Rot?
Auch bei Rot, genau.
Du siehst einfach schon mal diese Wertigkeit in dem Wein. Sogar der Einstiegswein hat schon ein Jahr Ruhe und da siehst du, die haben schon wieder alles verstanden. Und das find ich, deswegen ist es auch so gut, wie es ist.
Das heißt, ich habe jetzt 24er oder welcher ist es, den ich jetzt hätte, bis dann im Juni ein neuer kommt?
Muschelkalk Weiß. Mhm. Der Muschelkalk Weiß ist jetzt aktueller Jahrgang 22, also wir waren die letzten Jahre sehr gut verwöhnt mit ausreichender Qualität und Menge. Mhm. Aber das ist der große Vorteil bei unseren Weinen und das Selbstvertrauen haben wir. Ich meine, natürlich aus Liquiditätssicht wäre es natürlich besser, wenn das sofort verkauft wird, aber wir scheuen uns auch nicht, die Weine zu lagern und zu reifen. Also Mindestanforderung der Weine ist immer ein Jahr im Fass oder eben im Tank. Dann wird das gefüllt und wir sind uns dessen sehr bewusst, dass unsere Weine, wenn sie gefüllt werden, noch nicht fertig sind, aber wir schicken sie auf eine Reise. Und ich war jetzt vorgestern in Gmunden und wir haben dann aktueller Jahrgang im Verkauf gegen gereifte Weine gestellt. Leiterberg Weiß 2016, sensationell, totale Frische. Das war dann eben, also Leiterberg Weiß, was Neuburger war, gegen Neuburger 24. Dann war Weißburgunder 22 gegen, oder mit, nicht gegen, mit Weißburgunder 2018. Und wir sehen, dass unsere Weine einfach das Potenzial haben zu reifen, auch im Weißweinbereich. Da gibt es jetzt auch eine Akzeptanz am österreichischen Markt, was natürlich unserer Weinstilistik da irgendwie in die Hände spielt. Aber da musst du natürlich auch gut aufstellen, weil es 25 war teilweise auch Hagel bei uns im Gebiet, also auf vereinzelten Lagen. Und es kann einmal Frost geben und dann ist es gut, einfach Kapital als Form von Flaschen im Keller zu haben, um solche Jahrgänge auszugleichen. Und da sind wir unsere eigene Versicherung. Das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maß, weil wir das natürlich vorfinanzieren müssen. Aber wir sehen halt dann auch, dass mit der Reife die Weine dann noch balancierter werden, einen anderen Ausdruck bekommen. Und das ist bewusst so. Und wir lassen auch Leute, wenn sie zu uns ins Weingut kommen, die Fassproben kosten, weil mir das wichtig ist, zu erklären und zu zeigen, dass die Weine einfach nicht fertig sind, nur weil sie jetzt im Fass liegen und weil schon 6 Monate da von der Ernte weg quasi verstrichen sind, sondern das ist so ein ongoing process und ich glaube, das muss man mitnehmen. Ich glaube, da gibt es für viele andere Weingebiete Verständnis dafür, dass man Weine liegen lassen muss bis zum perfekten Zeitpunkt, aber wir können nicht Weine abfüllen, die zum Zeitpunkt der Abfüllung abliefern und dann nach 20 Jahre quasi auf demselben Level bleiben. Und mir ist es lieber, dass wir die Weine quasi auf eine Reise schicken und dass es eine ständige Entwicklung gibt. Und die Entwicklung gibt es auch im Glas und dann liegt es natürlich an Konsumenten, an Sommeliers, die Entwicklung zu steuern. Nicht? Weil da kann man sich mit Gläser spielen, da kann man mit einem Dekanter arbeiten, mit einer Karaffe arbeiten. Also da gibt es ja Spielwiese. Und der Stil oder die Idee von so einem Wein umzusetzen, das ist unsere Idee oder unsere Herangehensweise.
Ja, schön. Und Qualität absolut im Vordergrund. Deswegen ist der René auch so ein Riesenfan. Und deswegen hatte ich auch schon das Vergnügen, euch dann zu verkosten, wenn man merkt, da sind auch richtige Wine-Lover, Wein-Aficionados am Werk. Also sowohl hier in Kitzbühel schon passiert, als auch in der Welt. Das ist ja schön, dass man dann als Konsument auf der Karte Lichtenberger González sieht und weiß, das ist einfach eine sichere Bank für, wie der René immer sagt, Terroir, für die Herkunft. Also man schmeckt einfach, das, was ihr da auch umsetzen könnt, was ihr habt, was für einen Schatz ihr dort habt am Leiterberg. Und deswegen nochmal die Frage zurück zur Vorderbrunn. Das ist der Urblaufränkisch, habe ich gesehen. Was hat's damit auf sich? Da hatte der René auch gerade schon von gesprochen.
Ja, das ist einer unserer ältesten Weingärten, wo eben Blaufränkisch steht und gibt seit 2014. Hat es auch eine kleine Namensänderung gegeben. Und das ist auch Ausdruck von Herkunft. Das ist reiner Kalk, alte Reben und ja, von uns halt mehr oder weniger begleitet und in die Flasche gefüllt. Und das soll Kalk ausdrücken und ich glaube, das steht dann eine Spur über dem Ganzen. Und du hast es vorher sehr richtig gesagt, also es ist eher Ausdruck mehr oder weniger von Herkunft und vom Boden. Natürlich nutzen wir die Rebsorten als, um das zu transportieren, um das herzuzeigen. Und das ist so quasi der Vermittler dessen. Und wir wollen es so eher zurücknehmen und das im Vordergrund erstellen. Deswegen gibt es bei uns auch, also Muschelkalk im Einstieg, das wird bleiben. Dann gibt es jetzt mehr oder weniger die Rebsorten da in der Mitte. Aber im oberen Bereich kann es sein, dass nur die eine oder andere Lage oder Herkunft dazukommt, weil wir viele Weingärten, quasi bestehende Weingärten von Kollegen übernommen haben, die mehr oder weniger in Pension gegangen sind, die den Betrieb geschlossen haben. Und wenn es dann natürlich so einen 40, 50 Jahre alten Blaufränkisch gibt, dann ist es ein Zeitvorteil, das müssen wir mitnehmen.
Da sagt ihr nicht nein.
Das sagen wir nicht nein, weil mittlerweile gibt es nicht mehr sehr viel, was man da übernehmen kann oder was erhaltenswürdig ist. Aber ich glaube, wir haben uns konzentriert auf ein paar Stücke und ja, versuchen dann auch wenn es dann in der Kleinheit nur ein 500-Liter-Fass ist, das dann separat aufzunehmen, in der Flasche dann einzufangen. Es gibt auch ein paar Weine, die wir jetzt mal gefüllt haben, ohne zu wissen, jetzt wo die Reise hingeht. Weil wir natürlich jetzt auch nicht unsere Weinliste sprengen möchten. Aber das war jetzt mal so die Idee dahinter.
Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Lagenweine für euch sehen?
Ja, die Interpretation eines Lagenweines, das auf alle Fälle, ja, ohne da irgendwo zertifiziert oder in einem Verein halt zu sein.
Aber vielleicht alles können gut. Sollten wir meiner Meinung nach in dem Zuge mal wirklich eure Lage nochmal genau besprechen für die dort noch nicht waren. Die das Leitergebirge nicht kennen oder nur vom Namen her und bei Burgenland an gewisse Lagen vielleicht Nähe Neusiedlersee oder so denken. Ich muss sagen, mich hat es damals eben genau sehr beeindruckt, dass es dieser Ausläufer, der letzte von den Alpen ist und dass es da auch durchaus schon ein bisschen höher geht, nicht wie in Tirol oder Vorarlberg, wie du gesagt hast, aber durchaus merkt man den Unterschied und auch die Ausrichtung zur Sonne. Vielleicht kannst du nochmal für uns kurz erklären, wie es auch für dich ist, als Winzer auf diesen, ja, nennen wir es Höhenunterschieden, zu arbeiten und eben, wie du gesagt hast, das Terroir, der Boden, das verändert sich und deswegen, wenn du neue Weinreben angeboten bekommst, auch siehst, das ist vielleicht eine höhere Lage, das ist spannend, das ist das Stück vom Leiterberg oder ein anderes. Das würde mich noch interessieren, weil ich finde wirklich, die Lage ist einzigartig und ihr seid, ja, eine absolute Weinbauregion, die aber besonders ist.
Ja, ich glaube, wir sind absolute Herkunftsverfechter und wollen das natürlich auch ausdrücken. Aber ich glaube, dass wir schon auch in unserem Gebiet, man kann vielleicht Vorbilder haben in andere Weinbaugebiete, aber wir müssen für uns selber, und da meine ich die ganze Winzerschaft, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegen, das auch einfordern und irgendwie da unseren eigenen Weg entwickeln als Burgenland, als Gebiet. Da müssen natürlich auch solche Stile, wie wir das verstehen oder wie wir das für richtig halten, und das kann natürlich, das ist eine sehr subjektive Meinung, Aber es ist einfach unser Weg, so wie wir Wein verstehen, so wie wir Wein umsetzen wollen. Und da gehören natürlich dann auch alle Entscheidungsträger dazu. Auch die weinbaupolitischen vielleicht, wir als Winzer natürlich. Und da muss man natürlich, oder sollte man als Einheit quasi aufstehen. Aber es ist schon auch so, dass wir uns da nicht verbiegen wollen. Die Idee von Wein, die wir haben, umsetzen. Und man sieht es, also wir haben jetzt als Weingut, also die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so um die 80% Export. Mhm. Das geht in viele Länder, also jetzt sind ein paar neue Länder wieder dazugekommen mit Mexiko, Peru, USA, Kanada, Südkorea, Australien, sehr viel nach Deutschland, sehr viel nach Belgien. Und die Kommunikation oder die Art von Wein mit diesem Herkunftscharakter, so wie wir Herkunft verstehen, das muss man natürlich ausdrücken. Ich glaube, man muss sehr konsequent als Gemeinschaft dann auch produzieren, um wahrgenommen zu werden. Sie nicht ständig neu zu erfinden und dann auch an gewissen Weg treu bleiben.
Mhm. Ja, ihr bleibt ja, kann man wirklich sagen, vor allem den Rebsorten treu, die man bei euch findet dann in Verbindung mit dem Terroir. Also der René hat es ganz am Anfang schon mal gesagt von unserer Folge, dass der Blaufränkisch ja auch wirklich so ein Paradewein von euch ist. Und vielleicht sind da wirklich die Exportländer oder die es eben von euch importieren, schlau, muss man einfach sagen, ist smart von ihnen, weil damit kriegen sie Blaufränkisch, was natürlich einfach super Österreich, perfekt. Es ist was anderes, es ist aber eben Österreich und es ist dann auch noch so, wie er sein soll. Also sage ich jetzt wieder als Weinliebhaber. Und bei den Weißweinen geht's mir genauso. Also die sind eigentlich sehr smart. Ich finde eure Weine vielleicht sogar weniger kompliziert, als man das jetzt vermuten sollte oder könnte, weil man sie einfach wirklich sehr gut trinken kann, Trinkfluss, und man hat man hat Österreich im Glas. Also da sind die anderen vielleicht uns was voraus. Kann man das so sagen, René?
Man muss jetzt auch sagen, das, was du jetzt gesagt hast, Martin, das ist ja genau das, wo, glaube ich, Österreich jetzt auch hin muss. Wir müssen endlich jedes Gebiet für sich selber seine eigene Geschichte schreiben. Weil wir haben jetzt in den letzten, also unsere Weinbaugeschichte in Österreich ist ja nicht die älteste, wir reden mal von 40, 45 Jahren. Wir haben uns aber in diesen 40, 45 Jahren dreimal neu erfunden. Das heißt, wir haben ja alles schon durchgemacht, was es nur gibt, von viel Holz bis wenig Holz, bis Überkonzentration, bis zu dem, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, der Weg, wo wir jetzt sind, diesen Purismus in die Flaschen zu kriegen, das ist ja das, für das Österreich eigentlich stehen muss, weil wir haben Rebsorten wie den Blaufränker, der perfekt widerspiegeln kann, wo er herkommt. Ohne Überextraktion, ohne zu großen Einfluss. Und ich glaube, das ist auch das, was die Welt sucht. Weil wir trinken immer alle miteinander, wo wir sind. Wir trinken immer Burgund, Bordeaux, wir trinken Piemont. Aber das ist am Ende des Tages, haben die eine Geschichte und die machen seit hunderten Jahren immer dasselbe. Ab und zu ein bisschen mehr, ab und zu ein bisschen weniger. Aber diese Geschichte, was wir da jetzt schreiben können mit Herkunft und dieser fantastischen Rebsorte, da bin ich voll bei dir, Martin. Du musst einfach jetzt einen Weg gehen, der einfach dieser klare Herkunftsweg ist. Und ob da jetzt eine Prüfnummer oben steht oder nicht, ist vollkommen Blunzen. Es muss einfach der Wein das widerspiegeln, wo er herkommt, und deswegen ist das der einzige Weg, glaube ich, von mir aus gesehen.
Ich glaube, du hast das auch sehr schön gesagt jetzt. Also dieses Selbstbewusstsein, das muss natürlich dann auch von allen anerkannt werden.
Und mitgetragen werden.
Und mitgetragen werden.
Alle, ich sag mal so, alle ist immer schwierig. Ja, das wissen wir ja. Viele werden schon gut.
Ja, aber ich meine jetzt auch, dass, ich würde es nicht sagen verhindert, aber dass das zumindest akzeptiert wird. Und es sind halt auch Weine von uns oder von stellvertretender irgendwie von Kollegen, die ja international erfolgreich sind auf eine Art und Weise und eine Aufmerksamkeit kriegen. Und dann müsste man auch schon das, die Idee der Herkunft mittransportieren können oder dürfen. Und an dem arbeiten wir. Und vielleicht haben wir jetzt dann auch mal so einen Schritt zurück gemacht, um dann vielleicht irgendwann wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Und ich finde es auch ganz wichtig, und das hast du, René, vorher gesagt, mit diesem Neuerfinden. Ich glaube, wir haben uns auch als Betrieb oder als Personen, als Winzer und Winzerin da irgendwo weiterentwickelt und sind einen Weg gegangen. Und ich mache sicher nicht mehr so die 100% die Weine, die wir ja 2009 gemacht haben. Aber wir haben uns ja ständig neu erfunden. Und ich glaube, dieses mit diesem ständigen Neuerfinden eines Gebiets, eines Weinguts, jetzt auch vermehrt einer Rebsorte. Und ich glaube, speziell dann wird es kritisch, weil dann die Kunden, und das ist meine Konklusion für das Ganze, und an dem und auch von der Adriana halten wir uns. Wir sind sicher nicht everybody's darling mit Lichtenberg und Sales. Aber den Leuten, die das schmeckt, denen das schmeckt und denen unsere Weine schmecken, die wissen auch, was sie von Lichtenberg und Sales erwarten können oder dürfen.
Und auch weiterhin bekommen.
Genau.
Weil das ist das, was du gerade meintest. Und da darf ich als Konsument wieder sagen, dass ich da sehr dankbar bin, weil mich stößt nichts mehr vor den Kopf, als wenn ich in voller Zuversicht dann eben diesen Winzer und die Rebsorte auswähle, im Restaurant oder wo auch immer. Und dann ist es ganz andere Partie als beim letzten Mal, dann bin ich, also natürlich sind Jahrgänge unterschiedlich und der René hat mir ja auch beigebracht, dass ein Wein natürlich ein Naturprodukt, organisch, keine Cola, aber wenn es ganz in eine andere Richtung geht und ihr wisst, was ich meine, auch von der eben Art, Wein zu machen, dann bin ich in dem Moment, ja, manchmal habe ich sogar Trennungsschmerz. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich denke, warum muss ich jetzt diesen Verlust hinnehmen und mich schon wieder umorientieren? Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr das so macht, wie ihr das macht.
Ja, also mir ist es völlig egal, in welchem Gebinde die Weine sind. Letztendlich geht es um Balance. Und die Balance muss einfach diese Rebsorte widerspiegeln können. Aber dann, wenn es so verschleiert wird, oder es gibt jetzt verschiedene, würde ich sagen, noch Moden, dass du das nicht mehr, diese Schönheit deines Gebiets oder deiner Rebsorte nicht erkennen kannst, um das jetzt ganz politisch auszudrücken, dann wird es irgendwann für das Gebiet schwierig und auch fürs Weingut schwierig. Und da versuchen wir konsequent unseren Weg zu gehen. Und natürlich brauchen wir auch eine Sicherheit, eine Rechtssicherheit auch mit in dem, was wir abfüllen, um da Kontinuität zu geben. Weil jedes Jahr irgendwie die Etiketten zu ändern, obwohl wir an unserer Weinstilistik nichts ändern, das macht auch keinen Sinn. Und genauso wenig finde ich, wenn die Etiketten dann gleich bleibt und du jedes Jahr eine andere Interpretation, zum Beispiel von einem Blaufränkisch, kriegst in allen möglichen Variationen, das hilft auch dem Gebiet nicht und wird dann zwangsweise auch nicht dem Winzer helfen. Nicht? Und das können wir halt nur für uns entscheiden. Da gehen wir den Weg und auch mit ein paar Kollegen. Aber letztendlich liegt es dann an jedem selbst oder an den Weingütern selbst, das umzusetzen. Und das heißt ja nicht, dass wir das richtig machen oder dass das für alle richtig ist, was wir machen, aber es ist für uns richtig und das reicht jetzt mir zumindest mal. Und den Weg werden wir konsequent weiter bestreiten.
Unbedingt weitermachen. Aber ihr habt einen Wein im Keller, ich glaube, ihr habt es noch, aber ich bin mir gar nicht sicher, der ganz anders ist wie alle anderen. Und das ist mein Welschriesling Tres Cuartes. Ja. Warum ist das aus der Feder der Adriana oder ist das dein Gedanke gewesen? Und erzähl mal kurz, warum mir der Tres Cuartes so schmeckt und ob es überhaupt noch gibt.
Ja, nein, das ist mittlerweile fest verankert. Der Wein heißt Tres Cuartos.
Ich habe schon gerade überlegt, welche Vokabel ich da verpasst habe.
Ja, drei Viertel hast du. Übersetzt also drei Viertel. Wie man es ausspricht, genau. Ihr wisst es besser.
Tres Cuartos, ja. Für 2 Jahre unter der Florhefe. Ich glaube, das ist vielleicht der emotionalste Wein, den wir jemals gemeinsam vinifiziert haben, weil es war die Idee von der Adriana. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, das war wirklich sehr emotional. Ich muss ehrlich sagen, war jetzt nicht mein Wunschwein oder meine Wunschidee, an Wein das umzusetzen.
Aber er war da, ihr hattet die Reben, ihr hattet Welschriesling.
Ja, Welschriesling war immer da, aber die Frage war halt, mit welcher Rebsorte man das umsetzen kann. Wir haben uns dann quasi für Welschriesling entschieden, oder der Adrianer. Dazu mal war noch der Matthias Rauscher bei uns im Weingut, der uns da unterstützt hat. Und dann haben wir halt die Idee umgesetzt, aber aus meiner Sicht, also widerwillig, probiert. Das war ein Fass. Erste Jahrgang war, glaube ich, 2016. Und sind an die Sache herangegangen, an Wein zu vinifizieren, wo man mal geschaut hat, okay, wir wollen mit Flor, also der Adrianer wollte mit Florhefe arbeiten, haben das dann quasi so in dem Keller positioniert, gewartet. 2017 dann auch, nächster Jahrgang, wieder nur ein Fass und dann ab 2018 sind es dann drei Fässer geworden und jetzt machen wir jedes Jahr so 3-4 Fässer von dem Wein. Und ja, mittlerweile fest verankert, kriegt auch Aufmerksamkeit und Welschriesling ist vielleicht auch so eine Rebsorte wie der Neuburg und der Weißburgunder, die total ehrlich ist. Und für mich stellvertretend auch für unser Gebiet und auch für Breitenbrunn eine Rebsorte ist, die absolut erhaltenswürdig ist, auf die man setzen kann. Und ich glaube, dass da jetzt auch in Zukunft von vielen anderen Kollegen jetzt vielleicht nicht unbedingt Florhefeweine da am Markt kommen müssen, aber Welschriesling in einer Top-Qualität auch Lagen wiedergeben können. Und man muss halt nur das Selbstbewusstsein haben, das zu probieren und zu sehen, wo die Reise dann hingeht.
Ja, vielen Dank an der Stelle an die Adrianer. Man kann auch sagen, man muss auch manchmal nur die bessere Hälfte haben, die einen dahin pusht, so ein bisschen.
Ja, also für mich ist das so ein Wein und eben ein Freund, der ist im Weinhandel, hat gesagt, das darf man nicht sagen, aber da haben wir richtig gestritten. Und ich finde aber trotzdem, also wenn du quasi in Sachen Wein unterhältst und was umsetzen willst, wir sind beide ausgebildet, jeder glaubt irgendwie so für sich die richtige Idee zu haben oder das Richtige zu machen und ist es ja letztendlich, aber wenn es diese Reibung nicht gibt, dann gibt es für mich einfach nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es dem Partner egal, was passiert und man macht das halt einfach mit, oder es gibt kein Wissen dazu oder keine Meinung dazu, was ja noch viel schlimmer ist. Und dann ist mir ein Streitgespräch lieber und das Ergebnis dessen dann, dass so ein Wein draus entsteht, als ich sag mal jetzt Unwissenheit oder ein gewisses Wurstigkeitsgefühl, sage ich jetzt einmal. Und und es ist ja schön, dass so ein Wein dabei rausgekommen ist.
Wein ist fantastisch und ich liebe ihn, weil er einfach ein richtig, richtig geiler Welschriesling ist. Und Welschriesling ist die beste Rebsorte auf dem Planeten und ich glaube, passt zum Leiterberg gleich gut wie zu uns in der Steiermark. Und Kalk ist noch immer meine Lieblingsherkunft für Welschriesling. Und bitte macht's weiter und darf's weiter streiten, weil der Wein ist großartig.
Ja, absolut. Ja. Und ich möchte abschließend auch noch sagen, dass wir es, glaube ich, noch nie gehabt haben, René, dass alle unsere Lieblingsrebsorten in einer Folge mit einem Winzer vorgekommen sind.
Also, ja, das Sauvignon fällt mir noch. Also, ja, hätte ein Sauvignon, dann würde es passen und ein Riesling, aber ansonsten.
Du bist in der Südsteiermark. Du hast genug Sauvignon.
Wir können mit vielen dienen, aber mit der Rebsorte nicht.
Nein, das ist fantastisch. Du machst alles richtig.
Aber aufgrund der Zeit, und ich fand das Wort gerade so schön, deswegen bringe ich das nochmal. Ich habe nämlich dieses Wurstigkeitsgefühl in Bezug auf unsere Aufnahmezeit nicht. Und wir müssen es leider beenden, auch wenn wir noch Stunden sprechen könnten über eben diese Lieblingsrebsorten. Aber mir bleibt nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald, ciao.
Trinkt Weißburgunder, trinkt Neuburger, trinkt Welschriesling und trinkt Leiterberg und Blaufränkisch ist noch immer die beste Rebsorte auf dem Planeten. Alles Liebe. Danke, lieber Martin.
Alles klar, danke, ein Teil des Podcasts sein zu dürfen. Und bis bald hoffentlich.